Live vom 5. Weltsozialforum in Porto Alegre, Brasilien. Parallel zum WEF, dem World Economic Forum, in Davos findet jedes Jahr das Weltsozialforum als Gegenveranstaltung von unten statt. Mit über 2000 Veranstaltungen, über 100.000 Personen und einer Vielfalt von Themen ist es eines der größten Treffen progressiver Organisationen weltweit. Live aus Porto Alegre vom 24. bis 31. Januar für Radio Lora und weitere Radios in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine bessere Welt ist möglich. Schalt ein, bleib dran. Interviews und Informationen live vom 5. Weltsozialforum in Porto Alegre, Brasilien, auf deinem Sender. Willkommen zur heutigen Sendung direkt aus Porto Alegre vom 5. Weltsozialforum in Brasilien. Am Mikrofon ist Bianca. Dies ist eine Sendung in Zusammenarbeit mit AMARC, dem Weltverband Freier Radios. An der Technik ist Norman. Das Sozialforum ist inzwischen in vollem Gange. Leute rennen von einer Veranstaltung zur anderen. Andere Leute genießen das schöne Wetter hier und flanieren entlang der Lagune, an der Porto Alegre liegt. Es ist jeden Tag eine Herausforderung, eine Wahl zu treffen, wo Frau hingeht bei über 2000 Veranstaltungen, die am diesjährigen Forum von Hunderten von Organisationen durchgeführt werden. Einige der Veranstaltungen sind gepackt voll, vor allem wenn es bedeutende bekannte Persönlichkeiten wie Eduardo Ben Galliano zu hören sind. Andere sind kleine Workshops mit 20 Leuten, die aber umso spannender sein können, weil mehr Raum für den Austausch ist. Also auch heute habe ich ein vielfältiges Programm vorbereitet, hier einen Überblick. Die offenen Kanäle Lateinamerikas, Wasser ist ein Menschenrecht und keine Ware. Solidarische Wirtschaft, Kritik am Weltbank-Armutsbekämpfungsprogramm und welche Alternativen gibt es? Krieg und Besatzung im Irak, der 19. und 20. März als internationaler Protesttag. Hier im Studio begrüße ich nun Angela Iffording von ONDA in Berlin. Sie war gestern an der Veranstaltung Canales Abiertos de Latinoamerica zu Wasser. Hallo Angela, wer hat diese Veranstaltung organisiert?
Die Veranstaltung wurde organisiert von der Casa Bertolt Brecht in Montevideo, Uruguay. Das ist so ein bisschen wie das linke Goethe-Institut. Von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die politische Stiftung der PDS in Deutschland. Und von der Organisation Redes aus Uruguay.
Und worum ging es bei dieser Veranstaltung?
Das Ganze stand unter dem Thema, wie du schon gesagt hast, die offenen Kanäle Lateinamerikas. Natürlich angelehnt an das Buch Die offenen Adern Lateinamerikas. Und es ging im Grunde genommen um eine Fortsetzung von dem, was Galliano schon in den 70er Jahren gesagt hat. Also was jetzt halt umgeht, ist die Privatisierung der Grundbedürfnisse und in diesem Fall des Wassers. Und das Unterthema war der Widerstand gegen die Privatisierung von Wasser in Lateinamerika und der Welt.
Kannst du Beispiele nennen, wo Wasser privatisiert wird, welche Auswirkungen das auf die Leute hat?
Ja, ich denke, was ganz interessant ist, die Beispiele wurden genannt. Also es war ein Forum, wo 9 Leute daran teilgenommen haben, 9 Spezialisten, morgens und nachmittags. Das ging um 12 los und ist bis 6:30 gegangen und heute Morgen wird nochmal weiter diskutiert. Und es gab Beispiele, einmal aus Deutschland sprach also der PDS-Abgeordnete Klaus Lederer, wobei in Deutschland das Wasser noch nicht privatisiert ist, Gas und Strom schon. Es gab Beispiele aus Chile, aus Nicaragua, aus Argentinien. Und vielleicht, bevor wir anfangen, ein bisschen ins Thema zu gehen, würde ich ganz gerne anfangen mit dem Beispiel von Sara Larraín aus Chile. Die sagte, dass Chile eigentlich das Land ist, wo die Privatisierung in Lateinamerika am allerradikalsten durchgeführt worden ist.
El agua quedó como un bien público que maneja el Estado. Sin embargo, el Estado podía entregar estos derechos de agua a quien lo solicitara, y esa persona o empresa que lo solicitaba los tenía con el derecho a goce y uso permanente. Por lo tanto, podía ir al registro de propiedad y inscribir esos derechos de agua como una propiedad privada. que es de él, que puede heredar a sus hijos y heredar a sus nietos como un bien económico, como una casa, como un auto, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto importante es esta ambigua definición del agua en el marco legal.
Ja, also ganz kurz zusammengefasst, es ist relativ kompliziert. Sie sagt, in Chile gibt es irgendwie die völlig absurde Situation, dass das Wasser sowohl ein Bien Común, also ein Gesamtgut ist, als auch eine Ware. Und zwar haben die es irgendwie geschafft, das Spagat zu machen, dass das Wasser, obwohl es Allgemeingut ist, der Bevölkerung, an bestimmten Leute, die dürfen es auch besitzen. Und die dürfen das auch an ihre Kinder vererben und überhaupt weitervererben oder sogar verkaufen. Und sie gibt dann noch weiter als Beispiel, das sagt sie jetzt nicht mehr, das hat sie dann in der Konferenz weiter gesagt, dass hauptsächlich die Sektoren der Wirtschaft waren, die exportieren. Also die Landwirtschaft, die Minenwirtschaft in Chile, gut, und mittlerweile halt auch die Energiewirtschaft, also Wasserenergie. Und so ging das dann weiter. Also das Interessante an der Veranstaltung war eigentlich, bei allen Beispielen war klar, der Mechanismus ist immer der. Erst sagt der Staat, schafft Staatsunternehmen, Wasserstaatsunternehmen, also in viele kleine, in verschiedenen Regionen. Dann gibt es Druck von der Weltbank oder von der Interamerikanischen Bank, die sagen, privatisieren. Dann werden die kleinen Unternehmen privatisiert und wird gesagt, es wird billiger werden. Dann steigen die Preise, weil halt die Unternehmen sagen, hier, das haut so nicht hin. Dann können sich die armen Menschen das nicht mehr leisten. Und dann fängt der Staat an, das zu subventionieren. Das heißt, also sie sagt, es gibt für die Unternehmer gibt es überhaupt kein Verlustgeschäft. Das ist also ein klarer Gewinn.
Und was wurde denn jetzt gesagt, was dagegen getan wurde? Du hast gesagt, es geht auch um die Bekämpfung dieser Privatisierung in Lateinamerika.
Ja, was dagegen getan wurde, war, es gibt halt ganz viele Initiativen dagegen. Und ein ganz gutes Beispiel, wo es funktioniert hat, obwohl das juristisch jetzt nicht in allen Ländern möglich ist, das Beispiel von Uruguay. Also Uruguay hat Mitte letzten Jahres, 31. Oktober, hatten die ein Referendum zur Privatisierung des Wassers. Und 56% der, nee, also weit über die Hälfte der Bevölkerung, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, das kommt gleich in dem Interview, haben sich dagegen entschieden. Das heißt, in Uruguay wird das Wasser nicht privatisiert werden. Und wir hören noch mal einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview, was ich mit Sergio Rossi gemacht habe, der vom Wassersyndikat FOSSE aus Uruguay war und über diesen Prozess berichtet.
Logramos el 31 de octubre que el 65% de la ciudadanía pusiera en la Constitución una cosa muy simple, que el agua es un derecho humano fundamental. Es esencial y es un recurso finito y hay que cuidarlo y debe estar en manos públicas y solamente el Estado puede administrar el suministro y el recurso hídrico. Por lo tanto, acá decimos que la participación ciudadana queda estampada en la Constitución porque es el propio ciudadano que tiene la obligación, y acá sí es un deber del ciudadano, la obligación de defender los recursos hídricos. Y decimos nosotros, como aguateros este milenio, el agua no es nuestra, la tierra no es nuestra, se lo tomamos prestado a nuestros hijos.
Okay, das war Sergio Rossi, der noch mal ganz kurz von dem Referendum erzählt hat und der gesagt hat, dass das Referendum zeigt, wie wichtig die Beteiligung der Bevölkerung an solchen Entscheidungen ist. Und dass halt Ressourcen wie Wasser, wie Erde, wie Strom ein Menschenrecht sind und dass wir die Erde von unseren Kindern nur geborgt haben.
Okay, vielen Dank, Angela. Du warst noch an einer anderen Veranstaltung, hast von dort auch eine Aufnahme mitgebracht. Was hören wir zum Schluss?
Ja, ich war gestern eigentlich auf einer feministischen Debattenveranstaltung. Man konnte kein Wort verstehen, weil nebenan wurde gesungen und dann bin ich mal nach nebenan gegangen. Und das war eine Gruppe von drei Afro-Brasilianerinnen, die recherchieren über die Wurzeln der brasilianischen Musik und halt besonders über die afrikanischen Wurzeln. Und das hören wir zum Schluss nochmal, wie die gesungen haben. Das ist eine Live-Aufnahme.
Nach der Musik geht es dann weiter mit dem nächsten Thema der heutigen Sendung, nämlich solidarische Wirtschaft. Ein Interview mit Carolina Morel von der SwissAid. Carolina Morell ist Geschäftsleiterin der SwissAid, die Mitglied ist der Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke, die die Schweizer Delegation hier am Weltsozialforum organisiert hat. Carolina Morell besuchte gestern eine Veranstaltung zur Economia Solidaria, zu Deutsch solidarischer Wirtschaft. Ich wollte von ihr als erstes wissen, worum es denn bei solidarischer Wirtschaftsformen geht.
Alternative Wirtschaftsmodelle zu entwickeln. Und ganz wichtig ist, dass diese Wirtschaftsformen selbstbestimmt sind, dass der Mensch im Zentrum steht und dass so ein Wirtschaften, das sozial und auch umweltverträglich ist, möglich wird.
Du hast gesagt, das ist eine Alternative, ich nehme an, zur neoliberalen Wirtschaftspolitik. Wurde dann dort auch mal Kritik geübt an der neoliberalen Wirtschaftspolitik oder wie es heute ist?
Ja, es werden zwei Wege gegangen. Der eine ist die Kritik an der neoliberalen Wirtschaftspolitik, wie sie heute dominant ist. Und der andere Weg ist es eben, die Alternativen zu entwickeln und zu leben. Und sie existieren auch schon. Es gab eine sehr interessante Ausführung von einem Senegalesen. Er hat einerseits Studienergebnisse gezeigt von der Erarbeitung von Armutsbekämpfungsstrategien, wie sie von der Weltbank verlangt werden. Und andererseits hat er die Agrarpolitik analysiert. Es sind zwei Politiken, die auf den ersten Moment nicht gerade zusammenhängen, aber in Afrika ganz klar. Weil die Armutsbekämpfungsstrategie, wie sie nach dem Scheitern der Strukturanpassungsprogramme der Weltbank und des IWF jetzt als neue Lösung gelten, die versprachen, partizipativ erarbeitet zu werden und die versprachen, die Ärmsten auch mit einzubeziehen, weil es ja darum geht, dass sich ihre Situation verbessert. Nun haben sich die Versprechen nicht ganz, also zum Großteil eigentlich sind sie nicht in Erfüllung gegangen. Es gab ein paar kleine positive Bereiche, aber zum Großteil wurde diese mit Einbezug von ärmsten Frauen und Männern, der wurde nur durch eine Konsultation eigentlich möglich und nicht durch ein wirklich gemeinsames Erarbeiten der Betroffenen. Und dasselbe geschah bei der Agrarreform, die nie stattfand und sicher nicht so, dass sie den Kleinbauern und Bäuerinnen zugute gekommen wäre. In Afrika ist der Großteil der Bevölkerung in ländlichen Regionen lebend, sind sicher 60% der Bevölkerung in ländlichen Regionen und dort ist Hunger am größten, dort ist die Armut am größten. Das heißt, dort ist es am dringendsten, dass die Kleinbauern und Bäuerinnen Zugang zu Land erhalten und sich selbst ernähren können.
Das ist nicht geschehen.
Das ist gar nicht geschehen. Die neoliberale Philosophie, die arbeitet darauf hin, dass exportorientiert und in Großbetrieben die Landwirtschaft durchgeführt wird. Dies vertreibt die Kleinbauern und Bäuerinnen sogar noch aus dem Land. Und dasselbe auch bei den Armutsbekämpfungsstrategien. Im Moment leben 40% der Bevölkerung in Afrika unter der absoluten Armutsgrenze. Von dem her sind die Resultate so negativ, dass eine Änderung der Politik ganz dringend ist und eigentlich auch schon länger verlangt wurde, nur wurde nie gehört. Und ich denke, die Zahlen sagen es jetzt, die Erfolge bleiben aus und es braucht eben eine neue Wirtschaftsform und Alternativen zum neoliberalen Modell.
Und wie sollen die aussehen? Was wurde da vorgestellt?
Vorgestellt wurde Beispiele mehr auf lokaler Ebene. Und ich kann hier auch von der Arbeit von SwissAid erzählen. Also wir haben sehr viele Partnerorganisationen, vor allem in afrikanischen Ländern, in Lateinamerika und auch in Asien, wo diese solidarische Wirtschaften gelebt wird. Ganz wichtig ist das selbstbestimmte Wirtschaften und die Selbstverwaltung. Es gibt also kleine bäuerliche Betriebe, die selbstverwaltet sind, dann können kleine Industrien entstehen, Nähereien, die selbstverwaltet werden von den meistens Frauen, die dann im Nähstudio sind. Es wurden auch Beispiele genannt, die wir auch durchführen von Kleinkrediten, das heißt, dass das selbstorganisierte Kredit- und Sparsysteme aufgebaut werden, selber kontrolliert werden und so auch kleine Projekte dann ermöglichen.
Kannst du ein paar konkrete Beispiele nennen, wo ihr Projekte habt?
Ja, wir sind zum Beispiel in Tansania tätig. Da gibt es sehr viele Frauenorganisationen, die etwa in kleinen Gruppen zu 50 zusammentun, sich beschließen dann Hühner, zu halten und dann kaufen sie ein paar Hühner, sie bilden sich fort über die Hühnerhaltung, sie bauen einen Stall, das heißt, sie brauchen ein bisschen Geld und das organisieren sie dann in einem Kreditsystem. Diese kleine Gruppe von 5 Frauen sind dann zusammen nochmals in einer Dachorganisation organisiert und so haben wir jetzt wirklich Basisorganisationen, die sich über Jahre selber entwickelt haben, bis zu jetzt recht großen Dachorganisationen, sogar auf nationaler Ebene. Diese Organisationen gewinnen auch an Kraft und Einfluss dann auf nationaler Ebene für eine Politik in ihrem Interesse.
Du hast vorher gesagt, Landreform, wenn die Leute einen eigenen Bauernhof selbstverwalten betreiben würden, brauchen sie Land. Die Landreform hapert aber, also ist auch die Politik gefragt. Was wird denn von der Politik gefragt in Richtung einer solidarischen Wirtschaft?
Hier habe ich auch noch ein bisschen Fragezeichen, weil ich, wie sehr auf lokaler Ebene funktionieren die Systeme. Wir haben Beispiele, da wird solidarisches Wirtschaften gelebt, die Selbstverwaltung findet statt. Im Workshop wurde klar gesagt, dass auch in der Politik die Bürgerinnen und Bürger eigentlich gefragt sind, das aktive Teilnehmen, Einfluss nehmen, eine wirkliche Partizipation. Ein sehr interessantes Beispiel waren auch Budgets auf lokaler, nationaler Ebene, welche eben von der Bevölkerung verabschiedet werden müssen, dass hier die Budgets bekannt sind, dass dann auch mitbestimmt werden kann, in welche Bereiche das Geld ausgegeben wird.
Gibt es da ein Beispiel, wo das schon gemacht wird?
Ein Beispiel, das genannt wurde, ist in Brasilien und zwar hier auch in Porto Alegre. Gibt es anscheinend Initiativen? Es wurden Arbeitsplätze geschafft. Und ganz klar aus dem Riesendruck heraus, vor allem in den Städten, mehr Arbeitsplätze zu schaffen.
Und wie sind die Leute dafür zu motivieren, sich jetzt an einem Projekt der solidarischen Wirtschaft zu beteiligen?
Und die Motivation ist klar, weil die Erfolge, die treten ein. Also es kann dann etwas mehr produziert werden, es kann ausgetauscht werden auch von Wissen im ökologischen Anbau, wie wir ihn stark auch unterstützen. Gibt es Produktivitätssteigerung, also mehr Ernte und dann kann das Geld für die Kinder, für die Schule zur Verfügung gestellt werden. Also die Erfolge sind da.
Soweit Carolina Morell von SwissAid.
Gestern fand eine Veranstaltung gegen die Besatzung und den Krieg im Irak statt. Das große Zelt war zur Hälfte voll und nachher der Veranstaltung fand eine Demonstration gegen den Krieg auf dem Gelände des Sozialforums statt. Kate Hudson von der Kampagne für atomare Entwaffnung sprach von den riesigen Demonstrationen am 15. Februar vor 2 Jahren während dem Internationalen Tag gegen den Krieg im Irak. Und sie sprach auch davon, wie groß heute noch die Mobilisierungskraft der Anti-Krieg-Bewegung in Großbritannien ist.
Occupation of Iraq affects every single person in the world because it is part of the US drive for global domination. That the UK anti-war movement has massive capacity to mobilize. February the 15th we had around 2 million people mobilized. And that is the greatest mobilizing capacity that has ever taken place in Britain.
Virginia Rodina von der Globalisierungsresistance in den USA hob hervor, wie wichtig die riesigen Demonstrationen auf der ganzen Welt am 15. Februar vor 2 Jahren für die US-amerikanische Antikriegsbewegung war, um diese in ihrem Engagement zu bestärken. Um in den USA versuchen sie, den Widerstand gegen den Krieg auszubreiten auf Bevölkerungsgruppen, die üblich nicht an Demonstrationen gehen, wie die Angehörigen der Soldaten im Irak, die Veteranen für Frieden, die religiöse Gruppen wie die Quäkers oder Musliminnen und Muslime. Gleichzeitig machen sie in den Arbeiterinnen und Arbeitervierteln Kampagnen gegen die Rekrutierung für die Armee.
The big demonstrations that we see across the world, most impressively on February 15th, not only build the confidence of the Iraqi resistance or the US and British soldiers' resistance in Iraq, but also, amazingly, these demonstrations build the confidence of the US anti-war movement itself. So I don't think that we could have had such a strong showing in New York City against the Republican National Convention on August 29th with over 500,000 people without February 15th. And we couldn't take up the call and build for this International Day of Protest on March 19th without the memory of February 15th, how we're going to build and how we're going to educate and how we're going to involve people who can't make it to the mass demonstrations. And what we've found is that the most legitimizing and strongest groups that we work with are the military families, are the Veterans for Peace, and also the religious community is a very important part of the anti-war movement in the United States. So, for example, the Quakers, the pacifists, and the Muslims, people who cannot risk arrest but can more safely participate in these mass demonstrations on the street. So some campaigns we are working on, a very important campaign is the anti-recruitment campaign to stop the flow of labor into the military. And these recruitment, the military recruits people from working class neighborhoods, people of color who, again, can't actively participate in civil disobedience and direct actions, but can participate in these mass demonstrations.
Chris Neinham von der Stop the War Coalition aus Großbritannien hob hervor, welche Bedeutung es hat weltweit, wenn wir es schaffen, die USA und Großbritannien und ihre Alliierten zum Rückzug aus dem Irak zu zwingen.
If we manage to force the US and the British and other coalition troops out of Iraq, it will be a massive blow for people fighting imperialism in Venezuela, in Colombia, in Cuba, for the Palestinian people, for people right across the Middle East, but also for everyone fighting neoliberalism anywhere around the globe.
No alla guerra!
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 Gestern fand eine Veranstaltung gegen die Besatzung und den Krieg im Irak statt. Das große Zelt war zur Hälfte voll und nachher der Veranstaltung fand eine Demonstration gegen den Krieg auf dem Gelände des Sozialforums statt. Kate Hudson von der Kampagne für atomare Entwaffnung sprach von den riesigen Demonstrationen am 15. Februar vor 2 Jahren während dem Internationalen Tag gegen den Krieg im Irak. Und sie sprach auch davon, wie groß heute noch die Mobilisierungskraft der Anti-Krieg-Bewegung in Großbritannien ist.
The occupation of Iraq affects every single person in the world because it is part of the US drive for global domination. The UK anti-war movement has massive capacity to mobilise. February the 15th, we had around 2 million people mobilised. And that is the greatest mobilising capacity that has ever taken place in Britain.
Virginia Rodina von der Globalisierungsresistance in den USA hob hervor, wie wichtig die riesigen Demonstrationen auf der ganzen Welt am 15. Februar vor 2 Jahren für die US-amerikanische Antikriegsbewegung war, um diese in ihrem Engagement zu bestärken. Um in den USA versuchen sie, den Widerstand gegen den Krieg auszubreiten auf Bevölkerungsgruppen, die üblich nicht an Demonstrationen gehen, wie die Angehörigen der Soldaten im Irak, die Veteranen für Frieden, die religiöse Gruppen wie die Quäkers oder Musliminnen und Muslime. Gleichzeitig machen sie eine in den Arbeiterinnen und Arbeitervierteln Kampagnen gegen die Rekrutierung für die Armee.
The big demonstrations that we see across the world, most impressively on February 15th, not only build the confidence of the Iraqi resistance or the US and British soldiers' resistance in Iraq, but also, amazingly, these demonstrations build the confidence of US anti-war movement itself. So I don't think that we could have had such a strong showing in New York City against the Republican National Convention on August 29th with over 500,000 people without February 15th. And we couldn't take up the call and build for this International Day of Protest on March 19th without the memory of February 15th, how we're going to build and how we're going to educate and how we're going to involve people who can't make it to the mass demonstrations. And what we've found is that the most legitimizing and strongest groups that we work with are the military families, are the veterans for peace, and also the religious community is a very important part of the anti-war movement in the United States. So, for example, the Quakers, the pacifists, and the Muslims, people who cannot risk arrest but can more safely participate in these mass demonstrations on the street. So some campaigns we are working on, a very important campaign is the anti-recruitment campaign to stop the flow of labor into the military. And these recruitment, the military recruits people from working class neighborhoods, people of color who, again, can't actively participate in civil disobedience and direct actions, but can participate in these mass demonstrations.
Chris Neinham von der Stop the War Coalition aus Großbritannien hob hervor, welche Bedeutung es hat weltweit, wenn wir es schaffen, die USA und Großbritannien und ihre Alliierten zum Rückzug aus dem Irak zu zwingen.
If we manage to force the US and the British and other coalition troops out of Iraq, it will be a massive blow for people fighting imperialism in Venezuela, in Colombia, in Cuba, for the Palestinian people, for people right across the Middle East, but also for everyone fighting neoliberalism anywhere around the globe.
Es wurde entschieden, dass der 19. und der 20. März wieder ein internationaler Tag des Widerstandes gegen den Krieg und die Besatzung des Iraks sein soll. Dazu soll am 15. Februar ein internationaler Tag des zivilen Ungehorsams gegen den Krieg werden. Also am 20. März, dem Jahrestag der Invasion der USA und Großbritannien und ihrer Alliierten in den Irak, wird es wieder weltweit riesige Demonstrationen geben. An der Demonstration der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Antikriegsveranstaltung durch das Gelände des Weltsozialforums nahmen viele Leute aus Japan teil, die sehr aktiv sind im Kampf gegen den Krieg und die Besatzung im Irak. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung aus Porto Alegre. Für euch am Mikrofon war Bianca, an der Technik ist Norman. Schaltet wieder ein, morgen um dieselbe Zeit, für die 7. Sendung live vom 5. Weltsozialforum in Porto Alegre. Ciao zusammen.